Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung.
Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es nochmal um ein Thema gehen, was nicht mit New Business zu tun hat. Es geht um den Ukraine-Konflikt und wir wissen, dass ganz viele Leute helfen, ganz viele Leute spenden Geld, aber es gibt wenig Leute, die auch mit anpacken. Und heute habe ich einen altgedienten Werber bei mir, der nicht nur anpackt, sondern der auch Menschen aus der Ukraine bei sich beheimatet hat. Und darüber unterhalten wir uns gleich. Ich bin nämlich mit Thomas Meichler verabredet. Hallo Thomas.
Hallo Heiko.
Thomas, du hast ja lange in Agenturen gearbeitet, bist immer noch aktiv mit deiner Agenturberatung, Hocheffizienz. Wie kam es denn dazu, dass du Menschen aus der Ukraine bei dir zu Hause aufgenommen hast?
Das war eher einem Zufall geschuldet, wobei meine Frau und ich schon länger über sowas nachgedacht hatten, als der Konflikt anfing, weil man ja doch eine gewisse Verpflichtung hat, wenn man die Möglichkeiten im Haus hat, und die haben wir. Und dann hat sich ergeben, dass eine Bekannte meiner Frau, die in einer Hilfsorganisation arbeitet, eine ukrainische Familie vermittelt hat nach Stuttgart, und die haben in einer Wohnung gelebt bei Leuten. Es war alles viel zu eng. Und dann kam ein Hilferuf zu meiner Frau: Ihr müsst die aufnehmen, wir haben keinen Platz für die, sonst müssen die ins Lager zurück, ins Aufnahmelager. Und dann haben wir innerhalb kürzester Zeit unsere Gartengeschoss-Einliegerwohnung freigeräumt, die wir sonst für uns so für den Sommer nutzen, und haben noch Möbel gekauft, was gefehlt hat, und ein neues Bett noch dazu, ein drittes, weil es Mutter mit zwei Kindern ist. Und dann haben wir gesagt, ja, die können kommen. Die waren dann in Ellwangen erst noch in dieser Landeserstaufnahmestation, in diesem Lager. Das muss ganz schrecklich gewesen sein. Und am 25. März kamen die Alona, ihre Tochter Sandra, 16 Jahre, und der kleine Maxim, der 6-Jährige, bei uns an. Wir haben sie am Bahnhof abgeholt und einquartiert. So ging es los.
Jetzt habe ich bisher von dir nicht gewusst, dass du ukrainisch oder russisch sprichst. Wie hat das denn mit der Verständigung geklappt?
Das ist jeden Tag eine Herausforderung. Das spricht natürlich keiner bei uns. Und dazu kommt, dass die Familie da auch nicht so fix ist. Die Sandra, die 16-Jährige, spricht ganz passabel Englisch. Das hilft. Die hilft dann auch über ihre Mutter übersetzen. Das heißt, wir unterhalten uns mit ihr und sie berichtet es dann der Mutter. Manchmal führt es auch zu Verwicklungen und zu Verständnisproblemen. Normalerweise geht's aber. Wir nutzen Google Übersetzer. Das funktioniert sehr gut. Mit Google Übersetzer kann man sich aushelfen. Und dann hat man auch Freunde und Bekannte. Mein Klavierlehrer zum Beispiel, der ist Bulgare, der kommt einmal die Woche. Er spricht fließend Russisch. Und wenn sich ein paar Dinge aufgestaut haben, dann sage ich zu ihm, wenn er kommt, bevor wir anfangen, in die Tasten zu hauen, muss er mir ein paar Dinge übersetzen, dann besprechen wir es mit dem Dolmetscher. Das geht also, man findet sich da rein, und jetzt wollen ja alle auch Deutsch lernen von der Familie. Das wird schon werden, aber es ist manchmal zäh, das muss man zugeben.
Wie war denn so die erste Begegnung? Weil das sind ja Fremde und die sind vielleicht sogar ein bisschen oder relativ stark, je nachdem, traumatisiert. Ja, und jetzt fallen die da bei einem Stuttgarter ein.
Ja, das ging erstaunlich toll. Da hatten wir gar kein Problem. Wir haben die am Bahnhof abgeholt. Wir kannten sie ja nicht, ne? Wir wussten nicht, wie sie aussehen. Die wussten nur, dass wir am Bahnhof stehen, am Bahnsteig, und den Zug aus Ellwangen erwarten. Und dann hat eine junge Frau, Mitte 30, schon aus dem Zug gewunken, hat zwei Kinder bei sich. Dann wussten wir, das ist sie. Und dann, du wirst lachen, man fällt sich um den Hals, wildfremde Menschen. Die waren zu Tränen gerührt, die haben dann die Wohnung gesehen bei uns. Die ist nicht groß, ist eine kleine Wohnung mit Küche und Bad. Und dann hat sie gefragt, also durch ihre Tochter in Englisch, wie lange sie da bleiben können. Dann haben wir gesagt, solange es notwendig ist, so was Besseres haben, ihr habt da keinen Druck. Denn dann sind Tränen ausgebrochen. Ne?
Wahnsinn.
Okay. Und dann ist das Eis gebrochen, und dann bist du sofort beieinander, dann fängst du an zu arbeiten. Du musst dann richtig mit denen arbeiten. Das ist also das so nebenher. Ich sage, wenn Leute mich angesprochen haben, die würden das auch gerne machen, dann sage ich, mach das nicht, wenn du einen Fulltime-Job, einen Beruf hast, du schaffst es nicht.
Warum? Was ist denn so aufwendig?
Du bist beschäftigt am Anfang, die ersten 2-3 Wochen bist du nur beschäftigt, die Bürokratie zu leisten, also die bürokratischen Vorgänge. Du musst die Leute anmelden, du musst auf die Meldebehörde, da musst du dich anstellen, da geht ja schon gleich ein Tag drauf. Du musst bei der Ausländerbehörde dich melden. Du musst nach einer Schule gucken, du musst für den Kleinen nach dem Kindergarten gucken, du musst beim Sozialamt die Unterstützung beantragen und. Es ist ein elender Rattenschwanz. Und da bist du ständig in Terminen und du versuchst, Kontakte zu finden, Telefonanrufe, Mails. Und in Deutschland ist es nicht einfach, da habe ich mich ja oft geärgert, weil uns die Vernetzung unserer Ämter existiert ja quasi nicht. Ne?
Okay, was heißt das genau?
Es fängt so an, am ersten Tag, ich habe den gleich Kontakt mit der Meldebehörde aufgenommen. Es gibt auch so ein paar Informationen auf der Homepage von der Stadt hier in Stuttgart. Mit der Meldebehörde Kontakt aufgenommen, schon am ersten Tag. Und die haben gesagt, kommen Sie gleich, weil wir sind die ganze nächste Woche nicht da. Da sind Sie nämlich im Erstaufnahmelager. Und melden Sie die Familie an. Wenn Sie die nicht anmelden, brauchen Sie gar nicht weitermachen.
Mhm. Was heißt gar nicht weitermachen?
Sozialamt, Bankkonto, Ausländerbehörde, Jobcenter. Geht alles nicht, wenn Sie keine Meldung da, also keine Adresse haben. Die müssen offiziell angemeldet sein.
Okay.
Die brauchen also einen Wohnsitz. Ne? Also heißt die ganze Familie am frühen Morgen ins Auto packen, ohne Termin zur Meldebehörde und dort eine Nummer ziehen, nach alter Väter Sitte und warten, bis man dran ist. Ne?
Das hört sich ja nicht nach irgendwie digitalen Geschichten an.
Meilenweit davon entfernt, meilenweit. Das merkt man schon daran. Mittlerweile kenne ich die Geburtsdaten und auch die Geburtsorte und so der Leute auswendig, der Familie, weil ich, glaube ich, 15, 20 Mal jetzt bald die Daten irgendwo in Formulare eingetragen habe. Also nach meinem Dafürhalten müsste es so gehen, du hast auf der Meldebehörde den Termin. Hat auch geklappt dann, nach einer Stunde Wartezeit, du wirst empfangen, die geben ihre Pässe ab und dann füllst du auf dem Papier aus, Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnort, wäre es der Wohnungsgeber und. Und dann könnte das eigentlich, sagen wir eigentlich theoretisch, dann in der Stadt irgendwo dokumentiert sein und in einem System. Ist es aber nicht. Da kann es niemand drauf zurückgreifen. Das Gleiche füllst du dann aus für das Sozialamt. Da brauchst du aber erst, bevor du beim Sozialamt das ausfüllst, da habe ich dann angerufen, brauchst du erst ein Bankkonto für die Frau, weil die Familie kriegt kein Geld, wenn sie kein eigenes Bankkonto hat. Also musst du mit der Bank sprechen und sagen, ich brauche ein Bankkonto für eine ukrainische Familie. Ja, das geht, kein Problem, kommen Sie in die Filiale, fängst du nochmal an, Anmeldung, Name, Beruf, Wohnort, Geburtsdatum etc. etc. 2 Stunden später, alle Achtung, muss man sagen, hat sie ein Bankkonto, ne?
Okay, aber 2 Stunden ist ja jetzt irgendwie, das geht ja noch.
Ist top, also Bank war toll. Ich habe am Anfang einen großen Unterschied gemerkt zwischen privaten, also Bank oder auch Schule und Kindergarten, die waren herausragend gut. Behörden, bis jetzt, es hat sich jetzt gebessert, Behörden waren am Anfang nahezu unerträglich. Es war nahezu nervenaufreibend und erschöpfend manchmal, dass ich am Abend nicht mehr wusste, was ich alles gemacht habe tagsüber, weil es so viel war. Weil sich halt immer Dinge wieder verziehen und dann sagt einer zum anderen, ich bin nicht zuständig und der ist nicht da und das ist die falsche Nummer und da fehlt noch das Formular und dann sind die Formulare in Deutsch, Englisch häufig. Das heißt, ich muss alles mit Google-Übersetzer auf Russisch übersetzen, damit sie es ausfüllen können. Das dauert einfach, also für so einen Formulartag hast du das Wort mal 6-8 Stunden weg, wo du nur was ausfüllst, ne? Für alle möglichen Ämter.
Das ist also da scheinen die Ämter ja durchaus so ein bisschen stehen geblieben zu sein, oder?
Ja, da sind sie eindeutig. Also es hängt von den Leuten ab. Ich will den Mitarbeiterinnen dort, meistens sind es ja fleißige Damen, gar nicht absprechen, dass sie die Energie und den Idealismus nicht haben. Aber die sind einfach am Limit und sie haben die Möglichkeiten nicht. Also da fehlt die komplette Vernetzung. Das Allerschlimmste, was mir zugestoßen ist, war der Pflichtbesuch bei den Ärzten. Die Leute müssen untersucht und geimpft werden, die hierher kommen.
Ja.
Das fordert das Sozialamt auch wegen Kindergarten und Schule natürlich. Und da gibt es bei uns in Stuttgart in der Schleierhalle einen sogenannten MedPoint, also einen Medizinpoint. Und da hat meine Frau uns für einen Freitag, nachdem sie eine Woche da waren, Termine gemacht, so Slots gebucht um 10.30, 11, 11.30. Ne? Denke ich, prima, fahre ich hin, haben wir Termine, ja, Pustekuchen. Du kommst da hin, da stehen 60 Leute Schlange, nur 70 da, ich habe es gar nicht durchgezählt. Da tobt das Chaos, weil da kam ein Bus an von irgendeinem Lager, der sich nicht abweisen ließ. Alle, die einen Termin hatten, waren da mit drin verschluckt, ich konnte gar nichts machen. Und ich musste, bis ich am ersten Schalter war mit meinen dreien, also der Mutter und den 2 Kindern, musste ich schon 2 Stunden warten und langsam aufrücken. Und der erste Schalter ist ja vom Sozialamt, wo ich sowieso schon alles gemeldet hatte. Und da fängst du wieder an, bei einer Frau, die ich natürlich nicht kennt, Name, Vorname, Geburtsort, Geburtsdatum, Name der Kinder und du fängst wieder an, von vorne. Füllst alles nochmal aus. Und da waren wir insgesamt in dieser Halle mit etwa 70, 80 Ukrainern und Ukrainerinnen, viele alte, gebrechliche Menschen, die da echt am Limit waren. Da habe ich 6 Stunden in der Halle zugebracht.
Oje.
Das war der Hammer mit den Kabinen, wo du mal geimpft wirst, bis die Kinder mal dran waren, bis es klar ist, wer welches Dokument braucht, bis die Impfpässe da waren. Da bemühen sich alle, da waren auch Dolmetscher. Ich finde, die Leute machen es echt toll, aber das System ist halt brutal schwerfällig.
Ich würde noch mal gerne mit dir kurz über die Familie sprechen, die du ja aufgenommen hast.
Ja.
Wie adaptieren die sich denn so in Deutschland beziehungsweise in Stuttgart? Das ist ja für sie auch ein ganz neues Leben. Und vielleicht kannst du was sagen, ob es da einen Mann gibt, der jetzt vielleicht kämpft oder sowas. Das sind ja alles massiv schwierige Verhältnisse.
Das hängt natürlich stark von den Menschen ab, die du aufnimmst. Jetzt haben wir das Glück, in Anführungszeichen, dass wir eine junge Familie haben, die Alona, die Mutter, ist vom Beruf Grundschullehrerin und die ist sehr hell und flexibel und schnell und adaptiert Dinge sehr schnell. Die hat zum Beispiel innerhalb von 2 Tagen, ich bin einmal mit ihr Bus und U-Bahn gefahren, um zu zeigen, wie die Stationen heißen und so. Und dann hat sie gleich die App vom VVS, hier habe ich ja draufgeladen aufs Handy. Und die gibt es auch auf Russisch, das ist toll, also auch die Verkehrsbetriebe machen damit. Und da fuhr die nach 2 Tagen schon selbstständig mit der App alle öffentlichen Verkehrsmittel. Super gut.
Mhm.
Und die Familie, die wir haben, die müssen wir eher bremsen. Die sind hellwach und voll dabei und wollen, wann kann ich Deutsch lernen? Wo kann ich arbeiten? Wie kann ich mich einbringen? Warum geht es so langsam? So geht es die ganze Zeit. Ich muss nach einer Woche sagen, hallo, ihr seid eine Woche da, ihr seid angemeldet, das Sozialamt weiß Bescheid, ihr habt ein VVS-Ticket. Wir haben einen Schulplatz für die Sandra gefunden und machen wir langsam. Ne? Also die sind wirklich, aber ich weiß nicht, ob das unser Glück ist. Vielleicht gibt es auch andere. Aber sie sind extrem.
Wahrscheinlich wird es auch andere geben, wie das immer so ist. Ja, klar. Aber es ist ja schön, dass ihr das Glück hattet. Jetzt hatten wir im Vorgespräch darüber gesprochen, dass dass die natürlich auch mitunter alleine zu Hause sind.
Ja.
Auch wenn ich es richtig verstanden habe, bitte korrigiere mich, auch in eurer Wohnung alleine zu Hause sind.
Ja, also das haben wir geregelt. Also die haben einen Zugang zur Wohnung. Klar, wir haben ein gemeinsames Treppenhaus. Die haben zwar einen eigenen Eingang, aber die kommen halt dann vom Untergeschoss hoch. Ne? Und es hat sich ergeben, dass sie sich frei bewegen. In einem Gespräch, wo ich den Klavierlehrer als Dolmetscher hatte, kam raus, dass er mir übersetzt hat, sie hätten ganz furchtbar Angst, was falsch zu machen hier und wollen auf keinen Fall zur Last fallen oder als Parasiten gelten. Das habe ich dann sofort wieder abgemeldet und gesagt, nein, wir kriegen das hin, wir sollen sich frei bewegen. Und wir treffen uns in der Wohnung, also es ist das mittlere Geschoss, regelmäßig. Die kommen rein, man sagt Hallo. Die sprechen auch ein paar Brocken mittlerweile Deutsch. Die Alona trinkt viel Kaffee und sitzt dann bei uns zusammen. Wir essen oft gemeinsam, meine Frau kocht oft gemeinsam für uns alle 6. Wir haben ja auch eine Tochter im Haus. Und dann sitzen wir zu 6 um den Tisch und dann geht es, wir lernen ein bisschen Russisch oder Ukrainisch. Also Russisch finde ich leichter als Ukrainisch. Das geht noch. Und da haben wir auch viel Spaß. Da wird auch gelacht und werden Dinge ausgetauscht, so mit unseren Radebrechen, wie wir es hinkriegen. Und da sind sie gut integriert. Das funktioniert und sie passen auch aufs Haus auf. Wir müssen halt klarstellen, das haben wir auch schon dokumentiert und mit ihnen besprochen, dass wir sie im Haus sich bewegen lassen, dass sie aber nicht mögen, dass andere von anderswo, die sie kennenlernen, irgendwo hier reinkommen. Es muss klar sein, wir vertrauen ihnen, möchten aber, dass es dann geschlossen bleibt, der Kreis.
Ja, ist ja nachvollziehbar, aber das Vertrauen in die, das ist vollständig vorhanden.
Ja, das würdest du, wenn du sie siehst und wenn du mit ihnen kommunizierst und mit ihnen dich bewegst, das ist hundertprozentig da, das Vertrauen. Da hätte ich also, das Schlimmste für die wäre, wenn sie was falsch machen oder wenn hier was schief ginge. Da habe ich überhaupt keine Sorge. Da haben wir ein totales Vertrauen und fühlen uns auch sehr wohl alle miteinander. Das merkt man auch.
Okay.
Das funktioniert. Da bin ich also beruhigt. Es ist eher so, dass wir gucken müssen, finden wir eine größere Wohnung. Das ist einfach zu klein auf Dauer. Und wie kriegen wir die Kinder jetzt auch voran? Die Sandra, die ist auf dem Gymnasium, das haben wir sehr gut geschafft. Nach einer Woche war ein Platz da auf dem Gymnasium. Was ich auch sagen muss, sehr gut, wenn man über unser Schulsystem oft schimpft, da sind wirklich pragmatische, auch idealistische Menschen dran. Die haben sogenannte VKL-Klassen, das nennt sich so Vorbereitungsklassen.
Ja.
Da sind nur ukrainische junge Menschen. Ich war einmal dabei, um sie mitzunehmen am Anfang. Junge Leute zwischen 15 und 18, die lernen erstmal nur Deutsch, und zwar die ganze Woche von morgens bis mittags lernen die Deutsch, dass sie erstmal auf ein Level kommen, damit sie weitermachen können. Ne? Und das machen die Lehrer teilweise nebenher oder zusätzlich, engagieren sich da. Das ist wirklich vorbildlich, das ist toll. Und da ist die Sandra mit drin und geht jeden Morgen zur Schule selbstständig, fährt mit Bus und U-Bahn und ist da schon seit 2,5 Wochen jetzt voll drin.
Das ist gut. Wie ist denn so die Perspektive? Wie geht das denn so weiter als Abschlussfrage?
Das ist die große Geschichte, die wir selber, also am Anfang haben wir gedacht, die werden ja versuchen, wieder nach Hause zu kommen, denn die Mutter der von der Alona, also die Babuschka, die Oma der Kinder, die ist in Kiew, wo sie herkommen. Da wird auch telefoniert. Das war am Anfang schwierig, weil die oft keinen Strom hatten in Kiew. Jetzt geht es besser. Und da gibt es also schon eine starke Bindung. Die telefonieren regelmäßig. Und unser erster Gedanke war, die gehen zurück, sobald es geht. Aber jetzt ist, wie es so häufig kommt, scheint sich das so zu entwickeln, dass die Mutter, die Alona, will, dass die Sandra auf jeden Fall hier bleibt und hier in die Schule geht und studiert. Das ist ihr fester Wille. Sie hat also erkannt, dass das die Chance für das Kind ist. Ne? Der Kleine, der Maxim, der ist jetzt im Kindergarten, der wird aber im Herbst in die Schule gehen, der ist 6. Und so können wir uns vorstellen, so wie es sich im Moment anlässt, dass sie versuchen, hier sesshaft zu werden.
Okay.
Das scheint sich abzuzeichnen. Die Alona will auch jetzt einen Deutschkurs machen, nachdem die Kinder alle versorgt sind, und will ihren Beruf wieder ausüben oder was anderes lernen. Also sie will arbeiten. Und das, im Moment zeichnet sich ab, dass sie sich hier eher stabilisieren und integrieren.
Ja, dann wünschen wir doch dir, aber eigentlich vor allem noch deiner Gastfamilie das Allerbeste. Und wir bleiben mal in Kontakt und gucken mal, wie sich das entwickelt, lieber Thomas. Ja.
Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir haben so einen Plan für uns abgesteckt, bis Sommer einen Schritt weiter sind und auch eine bessere Perspektive haben. Aber so lange werden wir es durchhalten, und mittlerweile ist auch eine gewisse Routine da. Das wird gehen. Vielen Dank.
Thomas, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.